SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Constanze Schirrer einen schönen guten Abend. Da war doch tatsächlich ein bisschen eine andere Stimmung wahrnehmbar, als der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler und Bundesgesundheitsminister Spahn heute Vormittag eine ihrer regelmäßigen Corona-Pressekonferenzen gaben. Zuversichtliche Töne klangen an. Es war von Erfolgen die Rede, von einem guten Weg und tatsächlich auch von Freude. Von Spahn und Wieler fielen unter anderem folgende Sätze.
Wir sollten allerdings auch wahrnehmen, wo sich die Dinge verbessert haben. Wir konnten bereits die meisten Bürgerinnen und Bürger, Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen impfen. Viele der über 80-Jährigen konnten bereits geimpft werden oder haben zeitnah einen Impftermin. In einigen Ländern bereits die ersten über 70-Jährigen.
Wir sehen, dass die Fallzahlen bei den ältesten Menschen, die lange sehr schwer betroffen waren, zurückgehen. Das ist ein großartiger Erfolg.
Und im Übrigen, auch das finde ich, sollten wir gelegentlich wahrnehmen, wenn wir schauen über die letzten 5-6 Monate im europäischen Vergleich, gibt es wenige Länder unserer Größe und geografischen Lage, die während der ganzen zweiten Welle im unteren Drittel beim Infektionsgeschehen und bei der Dynamik gewesen sind.
Ich freue mich sehr, dass sich schon bald sehr viel mehr Menschen impfen lassen können, auch mit Hilfe der Hausärzte und dann bald auch der Betriebsärzte.
Aber natürlich stellten Spahn und Wieler auch fest, es sei noch nicht vorbei mit der Pandemie. Deutschland stehe derzeit vielmehr am Anfang einer dritten Welle. Dazu unsere Berliner Korrespondentin Angela Tesch.
Diese dritte Welle müsse so flach wie möglich gehalten werden, fordert Wieler. Nachdem zu Jahresbeginn die Infektionszahlen deutlich gesunken sind, hätten sie sich jetzt auf einem zu hohen Niveau eingependelt. Vor allem gestiegen seien die Inzidenzen bei den unter 60-Jährigen und als sehr rasant bezeichnet Wieler den Anstieg seit Mitte Februar bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren. Es gäbe auch wieder mehr Ausbrüche in Kindertagesstätten. Der Chef des Robert-Koch-Instituts wies Vermutungen zurück, dass der Anstieg daran liegt, dass seit dieser Woche mehr getestet wird. Klinische Daten würden vielmehr vermuten lassen, dass die ansteckende britische Virusvariante eine große Rolle spielt.
Tatsächlich schaut man ja an diesem 12. März anders in Frühjahr und Sommer, als das am 12. März 2020 der Fall war. Heute vor einem Jahr haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zum ersten Mal darüber beraten, wie wir am besten mit diesem unbekannten Virus umgehen. Damals unvorstellbar, noch nicht per Videoschalte, sondern per Telefon.
Herr Merkel?
Ja, gut, jetzt sind wieder alle zugeschaltet. Bitte um Verständnis,
dass wir einen zweiten Anlauf.
Ja, der Söder ist bis heute nicht nur dabei, sondern hat sich binnen dieses Jahres auch zum Vorkämpfer gegen das Coronavirus gemacht. Damals galten übrigens noch keine Maskenpflicht und kein Abstandsgebot. Wie gesagt, fast unvorstellbar. Kurz nach dieser ersten Bund-Länder-Besprechung im vergangenen Jahr kam auch die erste Reisewarnung. Das Außenministerium warnte vor Ferien im Ausland zunächst auf unbestimmte Zeit, dann für eine bestimmte Zeit, dann je nach Infektionslage in den jeweiligen Ländern. Recht schnell betroffen von solchen Warnungen waren damals die Balearen. Sie galten seit August als Risikogebiet, zeitweise auch als Hochrisikogebiet. Mallorca, der deutschen liebste Insel, war sozusagen zu. Jetzt sind die Inzidenzzahlen in ganz Spanien gesunken und heute hat das Robert-Koch-Institut die Balearen aus seiner Liste der Risikogebiete gestrichen. Das Auswärtige Amt konnte die Reisewarnung also aufheben. Für welche Gebiete weiter Warnungen gelten und für welche nicht, das fasst Markus Sambale zusammen.
Nicht nur auf Mallorca und auf den anderen Baleareninseln hat sich die Corona-Lage entspannt. Auch an der Costa Blanca auf dem spanischen Festland liegen die Infektionszahlen deutlich unter der entscheidenden 50er-Inzidenzschwelle, sodass auch diese Region ab Sonntag nicht mehr als Risikogebiet gilt. Auch für einige andere Gebiete in Europa fallen die Beschränkungen weg. Für die Nordhälfte Portugals beispielsweise. Portugiesische Ferienziele wie Lissabon und die Algarve gelten aber weiter als Risikogebiete mit Quarantäne bzw. Testpflicht bei der Rückkehr von dort. Zu den Risikogebieten zählen weiterhin auch die Ferienregionen in Ländern wie Frankreich, Italien, Österreich, Griechenland oder in der Türkei. Auch wenn ab Sonntag nun Mallorca und einige andere Urlaubsregionen nicht mehr auf der Liste stehen, der grundsätzliche Appell der Bundesregierung steht weiter, auf Reisen zu verzichten, im Inland und auch ins Ausland, wenn sie nicht zwingend notwendig sind.
Jüngsten Umfragen zufolge misstrauen die Deutschen dem Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca. Nur 43% halten ihn für sicher. Die Akzeptanz dürfte weiter schrumpfen, nachdem einige Länder die Impfung mit dem Präparat ausgesetzt haben, darunter Dänemark. Heute hat die Europäische Arzneimittelagentur auch noch die Liste der Nebenwirkungen des Mittels erweitert.
Die EMA hat sich die Fälle genauer angesehen, bei denen nach einer Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca schwere Nebenwirkungen aufgetreten sein sollen. Dazu wurden Daten aus Großbritannien ausgewertet, wonach es bei insgesamt rund 5 Millionen Impfungen 41 Mal zu einem allergischen Schock gekommen war. Zumindest einige dieser Fälle sind nach Einschätzung der EMA auf das Serum von AstraZeneca zurückzuführen. Was aber, wie es in der Erklärung der Behörde heißt, bei einer Impfung nicht ungewöhnlich sei. Eine sogenannte anaphylaktische Reaktion habe man ohnehin als mögliche, aber sehr seltene Nebenwirkung von Anfang an in der Produktbeschreibung des AstraZeneca-Wirkstoffs aufgeführt. Diese Liste werde jetzt noch einmal aktualisiert. Die Prüfung mehrerer Thrombosefälle hat laut EMA dagegen keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Blutgerinnseln und einer Impfung mit AstraZeneca ergeben. Dänemark, Norwegen und Island hatten nach entsprechenden Meldungen die Impfungen mit dem Serum des britisch-schwedischen Herstellers vorsichtshalber gestoppt.
Fokus Südwest.
Der Tübinger Oberbürgermeister Palmer will mit der Stadt ein Projekt wagen. Man kann es ungefähr so zusammenfassen: viel testen, viel offen. Die Stadt testet, seit es die Möglichkeit dazu gibt, und hat damit eine niedrige Inzidenz erreicht. Ab kommender Woche soll es in Tübingen jetzt verpflichtend Schnelltests geben. Dafür sollen dann im gesamten Stadtgebiet Restaurants, Cafés, Hotels und Kultureinrichtungen öffnen. Ins Geschäft soll nur dürfen, wer einen negativen Schnelltest vorweisen kann. Zunächst soll das Modellprojekt 3 Wochen dauern. Die Tübinger Ärztin Lisa Federle hat das Projekt gemeinsam mit Palmer ausgeheckt und sie sagt dazu:
Wir machen mit den neuen Schnelltests, sind die Schnelltests zweiter Generation, wir sagen dazu Popeltests, die nur ganz leicht in die Nase rein müssen. Sie müssen also nur 1,5 bis 2 Zentimeter in die Nase rein. Die tun nicht weh, die kitzeln nur. Mit diesen Tests machen wir jetzt diese Abstriche, damit die Bevölkerung auch die Angst davor verliert. Wenn die Menschen nicht mitmachen und wir die nicht erreichen können, dann haben wir keine Chance und können in kurzer Zeit wieder zumachen.
Erstmal muss jetzt aber das Land Baden-Württemberg entscheiden, ob Tübingen öffnen darf, also das Projekt starten darf. Profiteure der Corona-Krise sind auf jeden Fall die Macher und Produzenten von Brettspielen. Wenn man schon zu Hause bleiben muss, kann man dabei auch Mensch ärger dich nicht spielen oder so. Die Spieleverlage haben ihren Umsatz im vergangenen Jahr erheblich steigern können. Allerdings muss man die Spiele nicht zwingend kaufen. Es gibt auch einen ordentlichen Markt für den Verleih derselben. In Hörgrenzhausen ist jetzt der größte Verleih von Gesellschaftsspielen im Westerwald eröffnet worden. Das Jugend- und Kulturzentrum Zweite Heimat hat die sogenannte Ludothek eingerichtet. Dort stehen fast 600 Spiele zur Auswahl. Wer will, kann die Spiele online reservieren und dann ausleihen. Der Leiter der Ludothek freut sich darüber.
Angefangen haben wir vor ca. 15 Jahren mit den ersten Spielen als Jugendzentrum einzukaufen und zu organisieren. Es wurden über die Jahre immer mehr und mehr. Jetzt hat Corona vielleicht mal etwas Kleines Positives. Wir hatten die Zeit, es so aufzubauen, so zu kategorisieren, dass es jetzt funktioniert.
Es sei Ihnen gegönnt.
Und dann war da noch
das Familienunternehmen Hendrix in den Niederlanden. Die Firma ist Spezialist für schönen grünen Rasen. Nicht für eine Kleingartenanlage, nein, für Rasen in Stadien und Sportanlagen. Man hat die Münchner Allianz Arena begrünt, ebenso Stadien für die WM 2006. Und man hätte auch Rasen für die WM in Katar liefern sollen. Tut man aber nicht. Die Niederländer rücken ihren Rasen nicht raus. Hendrix hat den Auftrag zurückgegeben mit einer sehr eindeutigen Begründung. Man sei erschrocken über Berichte, dass beim Bau der Stadien 6.500 Arbeiter zu Tode gekommen seien. Der Sportjournalist und ehemalige Fußballprofi Johann Derksen würde sich mehr solcher Entscheidungen wünschen.
Aus irgendeiner Fehlschmut.
Wenn ich zu einem Fest muss, bei dem 6.500 Menschen ums Leben gekommen sind, dann gehe ich da nicht hin. Und ich bin sehr gespannt, ob nicht irgendein Fußballer endlich mal sagt, mit mir nicht, ich fahre da nicht hin, dann erschrecken die sich da zu Tode.
Dann schrecken sie sich zu pleuris da in dat Land.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.